Deutschlandfunk, Information und Musik.
Beim Jubiläum, Geburtstag, Familienfest, einer betrieblichen Versammlung, im Konflikt oder auch Freudenfall, da erwartet man ja zu Recht, dass auch sprachlich eine Form gefunden wird. Zuhörer, Gäste fragen sich, und wer sagt jetzt was? Schweigen. Wir haben unendlich viele technische Kommunikationsmittel zur Verfügung, aber das richtige Wort zu wählen, gar frei zu sprechen, ist ziemlich schwer. Kurt Tucholsky wusste das und schrieb 1930 über die freie Rede, da steht der Mensch nackter da als im Sonnenbad. Das Wort der freien Rede hat einen schönen Doppelsinn, auf den der Feuilleton-Redakteur der Süddeutschen Zeitung, der Autor Johann Schlömann, in seinem neuen Buch »I have a dream« bewusst anspielt. Nämlich die scheinbar unvorbereitete, ungeschützte Rede und die freie Rede im Sinne der Meinungsfreiheit. Beides ist durchaus nicht dasselbe. Ich habe Johann Schlömann gefragt, warum also ein Buch über Stegreifrede von Cicero bis Obama?
Ich habe beobachtet, dass in der Demokratie, wenn Leute sprechen, wenn überhaupt Leute die Stimme erheben, eine ganz komische Spannung entsteht. Auf der einen Seite erhebt man ja damit so eine Art temporären Führungsanspruch. Also wer redet, von dem erwartet man was.
Dann schweigen alle anderen.
Ja, man will auch irgendwie, dass er was zu sagen hat, dass er vielleicht auch einnehmend ist und dass er auch was drauf hat. Man möchte auch irgendwie einen Grund dafür haben, dass der da vorne steht und nicht ein anderer. Und andererseits möchte man auch nicht sozusagen hinters Licht geführt werden vom Redner. Man möchte auch nicht den Eindruck haben, er ist zu geschliffen, zu professionell, irgendwie zu marketingmäßig, zu floskelhaft. Wir kennen das ja heute sehr stark mit Floskelsprache, auf die man zurückgreift. Die Leute sind dann immer gut aufgestellt und haben Herausforderungen und so weiter. Diese Spannung, die bedeutet, dass man sich irgendwie rüsten muss als Redner, also in einer Debatte, ob man Politiker ist oder ob es der 70. Geburtstag ist. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Man muss sich irgendwie vorbereiten, aber es darf auch irgendwie nicht zu hölzern und zu vorbereitet wirken. Und das ist ein Dilemma, von dem ich ausgegangen bin, wo ich den Eindruck gehabt habe, das ist nicht nur eine technische Frage, es ist auch eine politische Frage, weil die Spontanität irgendwie zur Demokratie dazugehört. Die Meinungsfreiheit und die freie Rede hängen natürlich auch wiederum eng zusammen. Denn da, wo es sie nicht gibt, in eingeschränkten Redesituationen, in Diktaturen, in autoritären Situationen, wir sehen das ja überall auf der Welt im Moment, da ist natürlich auch die Spontanität eingeschränkt.
Freies Sprechen ist riskant, das kennt jeder. Es gibt keine Gelingensgarantie. Ich habe einem Rat von Ihnen gefolgt, mir während der Autofahrt hier ins Studio einfach mal 4 Stichworte so im Kopf gemerkt und die auf einen Zettel geschrieben. Das ist auch ein Rat von Ihnen. Der eine lautet, Mündlichkeit bedarf der Schriftlichkeit. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen Trost, weil ich die Sorge hatte, dass irgendwie die Schriftlichkeit in unserer Zeit durch Diktiersysteme und Sprachassistenzsysteme und so weiter vor die Hunde geht. Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, Mündlichkeit bedarf der Schriftlichkeit. Wir üben damit nämlich das Üben ein. Würden Sie zustimmen?
Ja, also Improvisation, die so aussieht, als wäre sie lebendig und würde sich wirklich um den Moment drehen, hat immer Material, auf das sie zurückgreift. Also sie ist nie eine blitzartige Eingebung, sondern es muss immer irgendwas vorhanden sein. Und wir kommen aus der Prägung der Schrift ja gar nicht raus. Das heißt, um überhaupt frei reden zu können, müssen wir ganz viel schreiben, lesen, nachdenken und uns dann aber wiederum davon lösen. Und das ist die Krux, wie weit, wenn man so geprägt ist von der Schrift, sich traut, sich von der Schrift zu lösen. Und da gibt es natürlich auch ganz technische Tricks. Aber ich würde auch sagen, wie Sie sagen, die Schrift, die stirbt nicht. Und andererseits sieht man aber heute natürlich ein ganzes Feld von Vermündlichung, von Oralisierung. Wenn Sie sich die Gegenwart angucken von YouTube und so weiter, dann werden Sie sehen, die Rhetorik als solche ist eigentlich gar nicht tot, sondern die Leute teilen Videos, die schauen sich Redeschnipsel an. Oder Sie schauen mal in den Bereich der Wirtschaft, wo die Manager plötzlich anfangen, sich so ein Headset umzusetzen und vorne rumzulaufen. Also das ist so eine amerikanische Art.
Hippe Typen mit Sneakern, ja.
Genau, und gerade die besonders unangenehmen Botschaften von Stellenabbau und so weiter werden in sehr lockeren Veranstaltungen dieser Art vorgetragen. Das heißt, ich würde mal sagen, in der digitalen Zeit gibt es zwischen der Rede und der Schrift eigentlich gar keinen richtigen Gegensatz, sondern im Gegenteil, wir sehnen uns nach Momenten, nach Botschaften von Unmittelbarkeit.
Lassen Sie uns Ihren Untertitel mal nehmen, von Cicero bis Obama. Hatte, Herr Schlömann, Cicero keinen Spickzettel, so wie Obama einen Prompter?
Also Cicero hat ziemlich viel auswendig gelernt. Also deswegen ist er auch schon so ein Beispiel dafür, wie man sozusagen als Meister der freien Rede berühmt werden kann und gleichzeitig aber eigentlich ein Schreibtischmensch ist. Er sagt das auch in seinen Briefen ganz offen. Das ist alles sozusagen unter der nächtlichen Lampe entstanden, was seine großen Redemomente. Allerdings gibt es natürlich in der Politik, im alten Rom, genau wie heute, immer wieder Momente, wo man sich auf dieses Vorbereitete nicht verlassen kann. Das berühmteste ist so eine Art Moment, den alle Lateinschüler immer gefürchtet haben, die erste katilinarische Rede. Da kommt eben einer im Senat, der eigentlich nicht angekündigt war. Und da muss man sagen, was willst du denn jetzt hier? Das ist also eine Situation, die kann man nicht im Manuskript vorbereiten. Aber wir wissen aus der Antike, dass aber auch von solchen Leuten wie Cicero, dass sie schon sehr genau gearbeitet haben, dass ihnen aber klar war, sie müssen sich auch vom Manuskript lösen. Und übrigens durfte man das nicht mitnehmen. Man konnte nicht ein Manuskript, so wie heute die Redner im Bundestag, so am Rednerpult, sichtbar werden lassen. Das wäre zu peinlich gewesen. Und Obama, weil Sie nach dem fragen, bitte, wenn ich darf, bei dem ist es eigentlich in unserer medialen Situation das Gleiche. Der hat einen Teleprompter benutzt und in dem Moment, als er noch sozusagen mit messianischen Erwartungen gesehen wurde, fanden das alle ganz toll und haben gar nicht darauf geachtet, dass der abliest von diesen Spiegeln, auf denen die Rede so von unten eingeblendet wird. Also die gleiche Technik, die auch Fernsehmoderatoren und so weiter benutzen. Aber als dann den Worten irgendwann bei Obama, so war ja der allgemeine Eindruck, nicht mehr allzu viele Taten folgten, da wurde das dann irgendwie schal. Und dann hat sogar Donald Trump ihm im Wahlkampf vorgehalten, er sei ein Teleprompter-Guy. Also der liest ja seine Reden nur ab, alles hohle Worte. Das ist eben das Risiko der schriftlichen Vorbereitung.
Sie machen es mir leicht, es in der Gegenwart ein bisschen zu problematisieren. Sie haben schon zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, vielleicht gibt es auch so ein bisschen ein deutsches Misstrauen in die freie Rede aufgrund unserer Geschichte, öffentlichen Reden. Also die Demagogie ist die gefürchtete Seite der öffentlichen Rede, die Aufklärung oder der Appell vielleicht der andere, den wir im Moment ins Auge sehen. Also ich mach's mal spitz und sage, zwischen Gauland und Greta Thunberg ist alles möglich.
Ja, also platt gesagt, Hitler war ein glänzender freier Redner und hat da auch wahnsinnig viel für trainiert. Also die freie Rede ist nicht als solche gut, ja, aber die Demokratie braucht sie. Ja? Das ist das Dilemma und die Demokratie hat eben eine offene Flanke zur Demagogie, das erleben wir in diesen Zeiten. Aber da kann man eben nur mit, sagen wir mal, rhetorischer Kraft dagegenhalten. Aber man kann nicht umgekehrt sich zurückziehen und sagen, lass die mal reden, das ist alles nur Verführung. Und diese Geschichte, dass die Deutschen sozusagen nur von der Rhetorik verführt worden wären bei den Nazis, das ist natürlich auch eine große Verkürzung, denn sie wollten irgendwie auch verführt werden.
Das war auch der Fehler der Jenninger-Rede, die ihn uns dann auch den Posten gekostet hat.
Gut, da ist es sozusagen die Spannung zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit wieder. Also man trägt was schriftlich vor, was vielleicht als Text gut funktioniert. Das ist übrigens so ein bisschen, wenn wir beide jetzt reden. Ich bin ein Printmensch, ich arbeite für eine Zeitung und wie Sie merken, ich packe manchmal zu viel Text in meine Sätze und Menschen, die das Mündliche im Blick haben, versuchen ein bisschen zu entschlacken und etwas langsamer zu reden.
Wir können ja mal zusammen ein Seminar machen. Ja. Schreiben fürs Radio oder sprechen für die Zeitung oder umgekehrt. Mhm.
Genau, aber das ist das Problem. Also politisch würde ich sagen, darf man es auch nicht übertreiben, aber man sieht natürlich schon, jetzt im Bundestag, wenn Sie das nehmen und das vergleichen mit den Talkshows, da ist natürlich ein Bedürfnis nach lebendiger Rede, das von runtergeleierten, abgelesenen, sozusagen von Referenten geschriebenen Reden oft nicht erfüllt wird. Und das ist ein Problem. Übrigens steht im Bundestag in der Geschäftsordnung seit Gründung der Bundesrepublik, dass die Reden in freier Rede vorzutragen sind. Da hält sich aber seit 70 Jahren niemand dran. Und diese Regel galt übrigens auch schon im Reichstag, die galt schon in der Paulskirche und da haben die Leute auch meistens vom Blatt abgelesen.
Im Rheinischen gibt es sehr viele französische Verballhornungen, das hat mit der französischen Besetzung der Rheinlande zu tun. Und eine, die meine Mutter auch gerne benutzte, die auch in ihrem Buch auftaucht, heißt aus der Lameng, also aus dem Ärmel schütteln, wo drin sich eigentlich das Wort Hand verbirgt. Das heißt, ich muss jetzt nicht den Kopf unterm Arm tragen und sagen, oh Gott, es geht alles den Bach runter. Nein, wer freie Rede halten will, gut, der muss einfach ein bisschen schreiben und lesen.
Ja, er muss sich lösen vom Text, aber er muss vorher relativ viel üben. Das ist das Paradox. Einfach aus dem Moment, das kann der Rheinländer auch, klar. Aber es ist ein Unterschied, ob wir einfach so parlieren oder ob sie vor 200, 300 Leuten stehen. Da kriegen,
in der Tat,
ja. Ja, da kriegen wirklich auch die härtesten Leute manchmal doch ein bisschen Muffensausen. Und dann ist es ganz gut, man weiß genau, was man sagen will, aber man klebt nicht am Text.
Herr Schlimmer, bei Ihrer Beschäftigung mit der freien Rede, der Beredsamkeit, Sie haben ja kein Rhetoriklehrbuch geschrieben, sondern eben eins über die Frage, das Wagnis der freien Rede. Wer ist Ihnen da besonders in Erinnerung oder als Vorbild haften geblieben?
Ja, man kann erstaunlich viel lernen historisch von den Predigern, denn die haben diese Debatte von Anfang an gehabt. Also sogar Paulus schon im Neuen Testament, der selber gar kein guter Redner war, wie er sagte, aber die ganze Zeit von Geisterfüllung geschrieben und geredet hat. Und so geht das dann in der Geschichte der Prediger immer hoch und runter. Einer der berühmtesten, der dann in den politischen Raum greift und dem ich den Titel dieses Buches verdanke, I Have a Dream, ist natürlich Martin Luther King, der in seiner berühmten Rede 1963 tatsächlich sichtbar irgendwann vom Manuskript abweicht. Also
hat man ihm auch übel genommen, dass er das zu gut macht, ne?
Ja, er liest seine Rede ab, schiebt es dann zur Seite und dann wechselt er in den Modus des Baptistenpredigers, der er ja auch ist, aber holt das in den politischen Raum. Übrigens auch da ist wieder Material, was vorhanden war. Also diese Geschichte mit dem Traum hatte er schon öfter mal benutzt, aber nicht in diesem Kontext, vor 300.000 Leuten in einem sozusagen revolutionären Moment. Und das würde ich sagen, ist etwas, was sich auch durch meine Geschichte zieht. Es gibt einerseits dieses Schriftliche, dieses Gelehrte, diese unglaublich lange Arbeit am Text in der abendländischen Geschichte, aber dann gibt es die revolutionären Momente. Und die sind oft ganz entscheidend und da geht es dann oft nicht ohne freie Rede. Also in der Französischen Revolution, in den ganzen anderen Revolutionen, da geht es dann zur Sache und da ist man dann so beseelt von der Sache, dass man zwar rhetorische Schulung vielleicht mitbringt, aber die Worte tatsächlich wie von selbst zu kommen scheinen.